NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Alles hat seine Zeit, auch im Judentum. Für das jüdische Jahr ist dabei ein sogenannter Lunisolarkalender entscheidend. Das heißt, die Monate sind, wie bei anderen Mondkalendern, an den Mondphasen ausgerichtet. Es wird aber regelmäßig ein zusätzlicher Monat eingefügt, sodass die einzelnen Monate des Jahres sich immer ungefähr zur gleichen Jahreszeit befinden. Und deshalb liegen die hohen Feiertage jedes Jahr in den Monaten September oder Oktober. Sie beginnen mit Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, das Anfang dieser Woche gefeiert wurde, haben einen Höhepunkt an Yom Kippur und enden mit dem siebten Tag von Sukkot im Oktober. Aber im Gegensatz zum christlich-kalendarischen Ende des Jahres mit Weihnachten und Silvester ist der Jahreswechsel im Judentum keine Zeit der überbordenden Geschenke oder der ausgelassenen Feiern, sondern hat einen stark reflektierenden Charakter. Es gilt nämlich, in dieser Zeit Einkehr zu halten, in sich zu gehen und Rechenschaft abzulegen über sein Verhalten im vergangenen Jahr. Wie aber können Jüdinnen und Juden in diesem Jahr die hohen Feiertage begehen, in einer Zeit, in der sie massiv unter Druck stehen, in der sie zahlreichen antisemitischen Angriffen und Beleidigungen ausgesetzt sind, erleben müssen, wie Israel politisch international isoliert wird und jüdische Künstler von Veranstaltungen ausgeladen werden. Darüber habe ich mit Levi Israel Uferfelge gesprochen. Er wurde im Mai 2024 zum Rabbiner ordiniert, und zwar im konservativen Judentum Hebräisch Masorti, und ist jetzt Rabbiner im niedersächsischen Oldenburg. Rabbiner Uferfelge, Rosh Hashanah liegt hinter uns. Wie haben Sie das Neujahrsfest in Ihrer Gemeinde feiern können?
Ich würde sagen, dass Rosh Hashanah bei uns in der Oldenburger Gemeinde sehr ausgelassen war. Es fühlte sich tatsächlich vor allem am ersten Tag von Rosh Hashanah an wie eine Auszeit vom Alltag. Es war schon Freude definitiv vordergründig. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir das absolute Privileg hatten, dass wir an dem Tag darauf gewartet haben, dass ein Baby geboren wird. Und dieses Kind wurde dann tatsächlich im Laufe vom ersten Rosh Hashanah-Tag wurde dieses Kind geboren. Und wir hatten wirklich die ganze Zeit darauf gewartet. Das Interessante ist ja dann auch, dass sich in der Liturgie, im Gottesdienst von Rosh Hashanah am ersten Tag, sich alles sehr stark um die Geburt von Kindern dreht. Und so begleitete uns dieses Thema, während wir auf ein eigenes Baby gewartet hatten. Und es war ein tolles Gemeinschaftserlebnis.
Das klingt sehr berührend. Und ist alles gut gegangen für Mutter und Kind?
Ja, es ist alles gut gegangen. Und natürlich haben wir das viele Beten, das sehr emotionale und spirituelle Beten auch dem Wohlergehen zugeschrieben. Ich hatte schon gemerkt, dass viele Betende ganz besonders motiviert waren im Gottesdienst. Und es wird ja auch Shofar geblasen, ein Widderhorn geblasen, 100-mal an Rosh Hashanah. Und Oldenburg hat die gute Tradition, dass auch nach dem Gottesdienst draußen in der Natur beim sogenannten Taschlich sagen, wenn man symbolisch seine Verfehlungen des Jahres ins Wasser wirft, dass man auch da zum Ende noch einmal Shofar bläst. Und als wir das gemacht hatten, hatten wir uns gedacht, ach Mensch, wir sind jetzt gerade so nah am Krankenhaus, wo gerade das Kind erwartet wird, dann gehen wir doch jetzt auch noch mal vor die Toren des Krankenhauses und blasen noch einmal Shofar, denn das Shofarblasen soll nicht einfach das neue Jahr begrüßen, sondern es ist einerseits eine Hilfe zur Reflexion, zur Umkehr, zur Wiedergutmachung, ein Wachrütteln auch für einen Neuanfang. Das passte ganz gut. Und natürlich ist das Shofarblasen auch eine Rückschau darauf, wie Gott sich dem Volk Israel offenbart hat am Berg Sinai, begleitet von Shofartönen.
Das klingt sehr nach Neuanfang und insofern passt das zum Neujahrsfest, so wie Sie es auch beschrieben haben. Es klang aber in Ihren Antworten auch schon an, dass ja eigentlich die hohen Feiertage, die mit Rosh Hashanah begonnen haben, dass die ja eine Zeit der Einkehr sein sollen und des Nachdenkens über das eigene Verhalten im letzten Jahr. Können Sie für die nichtjüdischen Hörerinnen und Hörer nochmal erklären, was zeichnet die hohen Feiertage im Judentum aus?
Es zeichnet die hohen Feiertage definitiv aus, dass wir in der Zeit nicht irgendwie so eine happy-go-lucky Zeit haben, bei der man einfach irgendwie fröhlich vor sich hin feiert, sondern die Introspektive in den Vordergrund stellt, die eigene Besserung, das Aufpolieren der Beziehungen zwischen sich und seinen Mitmenschen und vor allem auch zwischen sich und Gott. Und man könnte ja nun ganz idealistisch sagen, ach Mensch, das kann man doch das ganze Jahr über machen, reflektieren und sich bessern, Menschen um Vergebung bitten, Gott um Vergebung bitten und Wiedergutmachung leisten. Ja, das soll man auch ganz wunderbar das ganze Jahr über machen. Aber da wir Gewohnheitstiere sind und in unserem Alltag und in unseren Schwächen verhaftet sind, machen wir das natürlich nicht das ganze Jahr über. Und das ist gut, dass wir eine ganze Saison haben, die sich diesem Thema widmet, zur Umkehr zu finden und zu reflektieren. Es sind insgesamt 51 Tage. Es ist ein ganzer Monat vor Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest, den wir haben, um die Konflikte mit unseren Mitmenschen auszuräumen. Und dann ist die Hochphase ab Rosh Hashanah, die sogenannten ehrfurchtsvollen Tage, die Yamim Noraim, die 10 Tage der Umkehr. Da hat man 10 Tage, um sich extrem ins Zeug zu legen, das Verhältnis zwischen sich und Gott und sich und den Mitmenschen wieder auf Vordermann zu bringen und sehr, 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 sehr viel Gutes zu machen, sehr viel extra zu machen. Und dann endet das Ganze in einem ersten und größten Höhepunkt mit Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Da hat man etwas mehr als 24 Stunden, es sind gut 25,5 Stunden Zeit, um diesen Tag ganz allein Gott zu widmen und mit Gott wieder auf einen guten Zweig zu kommen. Keine Arbeit, kein Essen, kein Trinken, keine Annehmlichkeiten des Tages, keine Intimitäten. Es gibt diesen Tag nur für Gott. Und das ist unfassbar anstrengend, körperlich und seelisch. Und es ist heilsam zugleich. Es ist mein absoluter Lieblingsfeiertag, auch wenn er so anstrengend ist. Es ist ein unglaublich faszinierendes spirituelles Erlebnis. Und es ist dann aber noch nicht vorbei. Es geht dann nämlich noch weiter mit den hohen Feiertagen bis zum 7. Tag von Sukkot, dem Laubhüttenfest. Hoshana Rabbah heißt dieser Tag. Und da geht es sehr um Hoffnung und dass manchmal Vergebung nur dadurch funktioniert, dass jemand, in diesem Falle Gott, einem verzeiht, obwohl man es vielleicht gar nicht recht verdient. Und das ist dann der Abschlussgedanke von den hohen Feiertagen. Und das ist natürlich auch sehr schön.
Ich hatte es ja am Anfang in meiner Anmoderation erwähnt. Also die antisemitischen Angriffe bedrohen ja Jüdinnen und Juden in extrem beängstigender Anzahl und Intensität seit dem 7. Oktober 2023. Und es gibt ganz viele Ereignisse, eben Ausladungen von Künstlerinnen und Künstlern und so weiter. Ganz aktuell jetzt die Ausladung des Publizisten Michel Friedmann im Mecklenburg-Vorpommerschen Klötz oder die Ausladung des Dirigenten Lahav Shani. Wie stufen Sie diese Ausladungen ein?
Ich muss sagen, dass ich einen solchen Ausschluss aus Teilen unserer Gesellschaft am bedrohlichsten finde. Soll gar nicht zynisch klingen, aber ich bin durchaus qua Aufwachsen in diesem Land gewöhnt an Schändungen von unseren Friedhöfen und Attacken auf jüdische Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen und Synagogen. In Oldenburg hatten wir im letzten Jahr einen Anschlag auf die Synagoge. Und ich war aber in einer Zeit aufgewachsen, in der ich in den 90ern und 2000er Jahren die Hoffnung hatte, dass wir an immer mehr Tischen unserer Gesellschaft Platz finden und Zugewinne verzeichnen können in Sachen Sichtbarkeit und Hörbarkeit. Es ist alles andere als selbstverständlich für unsere Minderheit. Und dass nun sehr aktiv Ausschlüsse stattfinden, In einem Fall ist es, dass israelische Staatsbürger nicht Zutritt haben sollen zu Geschäften und Restaurants und so weiter. In anderen Fällen sind es Juden generell, die ausgeladen werden. Das ist schon extrem bedrückend. Es ist natürlich etwas, was ich auch selbst miterlebe als Autor. Ich hatte 2021 ein Buch über jüdische Sichtbarkeit und Antisemitismus veröffentlicht und ich lese seitdem aus diesem Buch.
Darf ich ganz kurz erklären, ja, für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, genau, das Buch heißt Nicht ohne meine Kippa. Und da haben Sie Ihre ganz alltäglichen Erfahrungen mit Antisemitismus geschildert.
Richtig. Dadurch, dass ich mit Kippa auf dem Kopf durch meinen Alltag gehe, bin ich sichtbar als Jude, bin natürlich auch jetzt als Rabbiner qua Titel und Amt sichtbar. Und in der Tat merke ich auch, wie ich zuerst im Zuge des 7. Oktobers viel mehr Anfragen erhalten hatte für Lesungen. Und im letzten Jahr hatte ich so viele Lesungen wie seit Veröffentlichung des Buches nicht. Einerseits waren die Erfahrungen schon so, dass da Dinge aufklingen, die nun Michel Friedmann widerfahren sind. Das ist alles andere als ein Einzelfall. Also diese Ausschlüsse von jüdischen Stimmen gibt es bereits. Es ist nur einfach ein Fall, der jetzt mal in die Öffentlichkeit gekommen ist.
Sie haben jetzt eben auch von Sichtbarkeit gesprochen für jüdische Menschen und welche Erfahrungen Sie damit eben auch immer wieder gemacht haben während Ihrer Lesereisen und privat. Wie ist das in so einer kleinen Gemeinde wie in Oldenburg? Was für Erfahrungen haben Sie da bisher gemacht?
Ich muss sagen, dass meine Erfahrungen in Oldenburg bisher ziemlich gut sind. Also ich muss natürlich sagen, dass ich schon den Oldenburgern auffalle, wenn sie mich mit Kippa sehen. Aber das sind durchaus meist positive Reaktionen. Ich weiß, dass viele Gemeindemitglieder sehr privat sind, was das Teilen mit der nicht-jüdischen Umwelt angeht, was ihre jüdische Identität anbelangt. Ich weiß gerade auch, dass Schülerinnen und Schüler und Studierende da sehr vorsichtig sind, weil die Stimmung an den Universitäten oder bei uns hier an der Universität sich eben auch da eingetrübt hat. Wobei ich sagen muss, dass die Oldenburg-Universität da noch deutlich besser dasteht als viele, viele andere Universitäten in diesem Land. Ich habe vorher in Berlin gewohnt. Ich muss sagen, ich fand Berlin zum Schluss sehr, 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 sehr unangenehm. Ich konnte da nämlich nicht mehr ordentlich sichtbar sein als Jude und ich war sehr froh, aus Berlin herauszukommen und habe ehrlich gesagt Berlin keinen einzigen Tag vermisst bisher. Mir kommt Oldenburg deutlichst entspannter und freundlicher vor, heißt aber nicht, dass das auch die Wahrnehmung ist von all den alteingesessenen Oldenburger Jüdinnen und Juden. Denn wenn man die ganze Zeit hier vor Ort ist, merkt man natürlich auch, wie sich die Dinge verändert haben. Wie zum Beispiel auch bei Einladungen in der Öffentlichkeit. Man dann schon auch merkt, wenn man stärker geschnitten wird, wenn man nicht ganz so freundlich begrüßt wird. Ich kenne den Vergleich nicht, weil ich erst seit dem Frühjahr hier bin und ich nehme das sehr, sehr ernst von den Gemeindemitgliedern, was sie an Eintrübungen bemerken.
Das war ein Gespräch mit Levi Israel Uferfilge, Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Oldenburg. Als ich ihn um einen Musikwunsch mit jüdischem Bezug für unsere Sendung bat, wünschte er sich von Leonard Cohen Who by Fire.
An den hohen Feiertagen, an Rosh Hashanah und Yom Kippur, ist eines der beliebtesten Gebete Unetane Tokev. Und Leonard Cohen kam auf die Idee, die englische Übersetzung von diesem letzten Gebetsabschnitt zu vertonen in Who by Fire, also wer durch Feuer stirbt. Das ist die englische Entsprechung von Umi Ba'esh und wer durch Feuer stirbt. Das ist unglaublich klug gelöst und es ist wunderschön gesungen. Auch die Melodie dafür ist toll. Das ist schon ganz erstaunlich.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say, calling. And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling?
Sie hörten das Lied Who by Fire des kanadischen Sängers, Komponisten und Musikers Leonard Cohen. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Die Ausladung des Publizisten Michel Friedmann zu einer Lesung im Oktober 2026 im mecklenburgischen Klütz hat von verschiedenen Seiten Proteste ausgelöst. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein kritisierte die Entscheidung der Gemeinde und sagte, sie sei ein direkter Angriff auf die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit in unserem Land und ein Armutszeugnis für die dortige Gemeinde. Am Freitagmorgen dann erklärte der Bürgermeister von Klütz seinen Rücktritt. Friedmann sollte im Oktober 2026 anlässlich des 120. Geburtstags von Hannah Arendt in Klütz über Demokratie sprechen. Doch die Einladung wurde von den Stadtvertretern zurückgenommen. Zur Begründung hieß es, man habe Sorge, dass rechte Störer oder Hamas-Sympathisanten nach Klütz kommen und demonstrieren könnten. Diese Begründung erscheine vorgeschoben bei einer Veranstaltung, die erst in über einem Jahr stattfinden soll, kritisierte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Die Autorenvereinigung PEN Berlin ruft zu einer Kundgebung am kommenden Montag in Klütz auf. Die Ausladung des Gründungsmitglieds Michel Friedmann habe zu Irritationen geführt, schrieb PEN Berlin in einer Mitteilung. Die Sorge vor Störungen, gleich von welcher Seite, könne niemals ein Argument sein, eine Veranstaltung abzusagen. Das vorauseilende Einknicken vor Leuten, die nicht Kritik im Sinn haben, sondern Verhinderung, sei inakzeptabel. Bei der Kundgebung werden neben dem Leiter des Literaturhauses Klütz, Oliver Hinz, auch die Schriftstellerin und PEN-Berlin-Sprecherin Thea Dorn sowie Michel Friedmann selbst sprechen. Die israelitische Kultusgemeinde im bayerischen Fürth protestiert gegen einen zeitweiligen Aushang eines örtlichen Restaurants, mit dem israelische Bürger dort für nicht willkommen erklärt wurden. Der Vorfall erinnere sie an das Jahr 1933, sagte die Vorsitzende der Gemeinde Julia Cekalina der deutschen Presseagentur. Man könne natürlich das militärische Vorgehen der israelischen Regierung kritisieren, das machten Israelis auch selbst. Mit dem Aushang werde aber ein ganzes Volk ausgegrenzt. Sie kündigte an, den bayerischen Antisemitismusbeauftragten Ludwig Spänle einzuschalten. Spänle hatte am gleichen Tag einen Vorfall bekannt gemacht, in dem ein bayerischer Musikalienhandel von einem israelischen Orchester eine Bewertung der Lage im Gazastreifen verlangte, bevor er bereit sei, dem Orchester einen Verstärker für ein Konzert in München zu vermieten. Spänle sprach von einer öffentlichen Gewissensprüfung, die eine Form von Antisemitismus sei. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in einem Grußwort zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah entsetzt über zunehmenden Antisemitismus im Land gezeigt und sich erneut an die Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland gestellt. Seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 sei der Antisemitismus in unserem Land lauter, unverschämter und gewaltsamer geworden. Das sei beschämend, schrieb Merz in der Jüdischen Allgemeinen. Der Kanzler betonte auch den jüdischen Beitrag für die Gesellschaft. Er sagte wörtlich, ohne sie und ohne lebendiges jüdisches Leben in unserer Mitte kann es keine gute Zukunft für die Bundesrepublik geben. Jüdisch-christliche Traditionen sind das Fundament unserer offenen Gesellschaft. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ranvernikowski aus Mainz.
Im Wochenabschnitt dieses Schabbats, Vayelech, erleben wir die letzten Worte und Handlungen von Moses, von Moschee, vor seinem Tod. Er richtet sich an das Volk Israel und bereitet es auf seine bevorstehende Abwesenheit vor. Moschee, teilt den Israeliten mit, dass er 120 Jahre alt ist und nicht mehr in der Lage sein wird, sie in das verheißene Land zu führen. Stattdessen wird Jehoshua diese Aufgabe übernehmen. Moschee stärkt das Volk und auch Jehoshua selbst, indem er sie ermutigt, stark und mutig zu sein, denn Gott wird mit ihnen sein und sie nicht verlassen. Er wiederholt die Zusicherung, dass Gott Israel das Land geben wird. Moschee übergibt Jehoshua öffentlich die Führung und fordert ihn auf, das Volk mutig in das Land zu führen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Wochenabschnitt ist die Anordnung zur öffentlichen Verlesung der Tora. Moschee gebietet, dass alle 7 Jahre im Schmittah-Jahr während des Laubhüttenfestes die Tora vor dem ganzen Volk Israel laut vorgelesen werden soll. Männer, Frauen, Kinder und sogar die Fremden im Land sollen zusammenkommen, um die Worte der Tora zu hören. Ziel dieser Versammlung ist es, dass alle Ehrfurcht vor Gott lernen und seine Gebote befolgen, damit auch zukünftige Generationen den Weg der Tora kennen und weiterführen. Dieser Abschnitt betont die Kraft der gemeinsamen Erinnerung und der Bildung durch Worte. Er zeigt, dass spirituelle Identität und Gemeinschaft durch das Hören und Verstehen der Tora gestärkt werden und dass Bildung eine Verpflichtung für alle ist, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Ebenso wichtig in unserem Wochenabschnitt. Gott offenbart Moschee, dass das Volk nach seinem Tod vom Weg der Tora abweichen und anderen Göttern nachlaufen wird, was großes Unheil über sie bringen wird. Und um das Volk daran zu erinnern, zur Umkehr zu bewegen, befiehlt Gott Moschee, ein Lied zu schreiben, das als Zeuge gegen die zukünftigen Verfehlungen Israels dienen soll. Der Wochenabschnitt endet mit der Einführung dieses Liedes, das im folgenden Abschnitt vollständig wiedergegeben wird. Moschee beendet seine Rede vor dem ganzen Volk und bereitet sich auf sein Lebensende vor. Ein berührender Moment dieses Wochenabschnittes ist die Szene, in der Moschee vor dem ganzen Volk steht und sagt: Chazak ve'ematz, seid stark und mutig. Diese Worte richtet er an Jehoshua, seinen Nachfolger, aber auch an das ganze Volk. In diesem Moment zeigt sich die Größe von Moschee. Er, der das Volk aus der Sklaverei geführt, das Meer geteilt und die Tore empfangen hat, weiß, dass seine Reise hier endet. Doch anstatt zu verzweifeln oder an seiner Macht festzuhalten, gibt er Hoffnung und Kraft weiter. Er erkennt, dass es nicht um ihn, sondern um das Volk und seine Zukunft geht. Moschee zeigt uns, dass wahre Größe darin liegt, loszulassen und anderen Mut zu machen, wenn die eigene Zeit gekommen ist. Er zeigt, dass Führung nicht in Kontrolle, sondern in Vertrauen besteht. Vertrauen in unsere Mitmenschen und in den Weg, der vor ihnen liegt. Vielleicht liegt in diesen Worten Chazak ve'ematz auch eine Botschaft an uns alle. Mut und Stärke kommen nicht nur aus uns selbst, sondern auch aus dem Glauben an etwas Größeres, das uns begleitet, selbst wenn wir den nächsten Schritt noch nicht sehen können. In einer Zeit, in der politische Anführer, ob gewählt oder nicht, ob jung oder alt, nicht immer bereit sind, Macht abzugeben, geschweige denn, sich von ihr zu lösen, sind diese Worte eines großen Anführers wie Moschee eine wichtige Lehre. Denn wahrhaft mächtig ist nur derjenige, der über sich selbst herrschen kann. Wer seinen eigenen Machthunger bezwingen kann, anstatt ihm zu erliegen, der ist wahrhaft mächtig. Ein solcher war Moschee.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz. Zum Schluss hören Sie das Uvenucho Yomar. Übersetzt lautet der Text: Und als die Lade sich niederließ, sprach Moschee: Kehre ein, Ewiger, zu den Tausenden Israels. Es singen Kantor Marcel Lang und das Vokalensemble Vocapella aus Basel. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.